Freies Radio. Eine Sendereihe bei Lora München.
Mit Beiträgen von anderen freien Radios aus Deutschland und der Welt.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Schön, dass Sie dabei sind und herzlich willkommen zu meiner Sendung Freie Radios. Ich hoffe, Sie sind bereit für eine spannende Stunde mit Beiträgen anderer freier Radios. Ich bin Dieter Settele. Heute habe ich Ihnen Beiträge vom Radio Frei aus Erfurt, vom Radio Korax aus Halle und den Vogel der Woche von Rudi Guricht mitgebracht. Der erste Beitrag, da geht es politisch zu. Radio Frei sagt, wir bewegen uns in Thüringen auf eine massive Krise der Demokratie zu. Danach stellen ihn die Kolleginnen vom Radio Korax in einem Stadtspaziergang mit kritischen Perspektiven die Stadt Hamburg unverhüllt vor. Ja, und auch der Vogel der Woche von Rudi Guricht wird vorgestellt. Dieses Mal ist es die Uferschwalbe. Beginnen wir also mit Radio Frei und deren Beitrag vom 1. Juli diesen Jahres. Es sieht nicht gut aus, schreiben sie, für Thüringen. Rechte und rassistische Gewalt sind weiterhin auf einem Hochstand und auch in den kommunalen und lokalen Parlamenten wird Rechtsextremismus zunehmend zu einem Problem. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommen die Herausgeberinnen der am vergangenen Montag veröffentlichten Thüringer Zustände 2023. Radio Frei berichtet von der Pressekonferenz.
Mit Blick auf die Ergebnisse der Kommunal- und Europawahlen in Thüringen und den drohenden Wahlerfolg der AfD bei den Landtagswahlen befürchten wir ganz akut, dass rechte Gewalt und Terror in Thüringen weiter eskalieren können. Die Wählbarkeit einer in Thüringen als gesichert rechtsextrem geltenden Partei, die damit verbundenen hohen Zustimmungswerten zur extrem rechten Ideologie und die zunehmende Einflussnahme auf gesellschaftliche Entwicklung, ob auf kommunaler Ebene, im Land oder auch im Bund, sind ein massives Sicherheitsproblem für die Betroffenen von Rassismus, Antisemitismus und eines Feindbild links.
Wir bewegen uns in Thüringen auf eine massive Krise der Demokratie zu.
Es sieht nicht gut aus für Thüringen, wie Franz Zobel von der Opferberatungsstelle ESRA und Romy Arnold von Mobit hier auf den Punkt bringen. Vor der anstehenden Landtagswahl am 1. September muss konstatiert werden, dass rechte und rassistische Gewalt sich weiterhin auf einem Höchststand befinden, die rechtsextreme Szene hochaktiv ist, antidemokratische Bewegungen in der Fläche des Freistaates verbreitet sind, Rechtsextremismus auch zunehmend in den Parlamenten, in den Kommunen zum Problem werden und dass antisemitische Vorfälle nach dem 7. Oktober 2023 auch hier in Thüringen massiv zugenommen haben. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommen die HerausgeberInnen der am vergangenen Montag veröffentlichten Thüringer Zustände 2023. Die Publikationsreihe Thüringer Zustände bietet eine kompakte, faktenbasierte Darstellung und kritische Einordnung der Situation von Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rassismus und anderen Diskriminierungsformen im Freistaat Thüringen. Bei der Pressekonferenz waren VertreterInnen der beteiligten Herausgeberorganisationen zu Gast und haben Erkenntnisse aus ihren jeweiligen Themen und Arbeitsschwerpunkten vorgestellt. Die Beratungsstelle Mobit etwa, die blickt auf Aktivitäten, Leute und Organisationen der Extremrechten hier in Thüringen und ähnlich wie bereits in den vergangenen Jahren hat die Extremrechte auch 2023 verschiedenste Themen instrumentalisieren können, um für ihre zahlreichen Proteste und Demonstrationen zu mobilisieren. Zu diesen Themen zählen neben Corona, was vor allem dann jetzt auch so ein bisschen im letzten Jahr abgeflacht ist, aber nach wie vor anhält, eben auch der Krieg gegen die Ukraine und auch die allgemeine Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Politik auf der Landes- und Bundesebene. Zwar seien die Zuläufe für derartige Demonstrationen und Proteste im Vergleich zu den Jahren zuvor zurückgegangen, aber eben nicht ganz verschwunden.
wie auch schon in den vergangenen Jahren, also spätestens seit 2020, analysieren wir in Thüringen ein rechtes Protestspektrum, das sich themenunabhängig mobilisieren lässt. Und neben Corona, was ja 2022, 2023 auch noch eine Rolle gespielt hat, waren in der Vergangenheit aber vor allem Themen wie Krieg in der Ukraine oder die allgemeine Unzufriedenheit mit der Politik ganz zentrale Mobilisierungsthemen. Die Mobilisierungsfähigkeit dieses Spektrums ist aber im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen, wenn auch nicht ganz verschwunden. Das Bild der Proteste prägt vielerorts ein deutlich erkennbarer Anteil an Personen aus der Reichsbürgerszene. Wir sehen, dass viele Demonstrantinnen sich über die Jahre der Proteste mit den dort verbreiteten Verschwörungserzählungen von der Pandemieleugner-Szene hin zur Reichsbürgerszene radikalisiert haben. Und insgesamt konnte in der Dynamik der Proteste vor allem ein weiteres Zusammengehen zwischen Reichsbürgerszene, AfD, Pandemieleugner-Spektrum bis hin zur Neonazi-Szene beobachtet werden.
Wie Romy Arnold von Mobit erläutert. Neben der AfD, die eine große und zentrale Rolle spielt, hat vor allem aber eben auch die schon gerade angesprochene Reichsbürgerszene in den letzten 2 Jahren auf sich aufmerksam gemacht.
Durch kleinere und größere Vernetzungstreffen, wie zum Beispiel das Treffen auf einer Pferderanch im Eichsfeld im Juni 2023, das mit etwa 200 TeilnehmerInnen als eine der größten Vernetzungsveranstaltungen gelten kann. Mit dem Kauf einer Immobilie in Gera hat auch das Fantasiekönigreich von Peter Fitzek, das Königreich Deutschland, sein Staatsgebiet auf Thüringen erweitert. Und an der schieren Anzahl an verschiedenen Veranstaltungen, Wahlkommissionen und so weiter und so fort und den vielen TeilnehmerInnen, die dort waren, lässt sich ablesen, dass die Szene in den vergangenen Jahren gewachsen ist und jetzt auch deutlich selbstbewusster auftritt als noch in der Vergangenheit.
Mobit hat ebenso die Rechtsrock und auch andere Musikszenen im Blick. Mit über 50 Konzerten im Jahr 2023 fand also fast wöchentlich ein rechtes Konzert oder ein Liederabend statt, wie Mobit konstatiert.
Thüringen bleibt also weiter Rechtsrock-Hotspot und spielt eine wichtige Rolle für die bundesweite Vernetzung der Szene. Und spätestens seit der Landratswahl in Hildburghausen, auch wieder in aller Munde, der Akteur Tommy Frenk aus Thüringen hat auch wieder eine große Rolle 23 gespielt, denn auch er organisierte zahlreiche Liederabende, einen der zentralsten zum Heldengedenken, aber auch eine asylfeindliche Demonstration mit über 600 Teilnehmenden, was als mit größtes Nazi-Event des vergangenen Jahres gelten kann.
All dem steht jedoch eine aktive Zivilgesellschaft entgegen, die sich vor allem ja rund um die vergangenen Kommunal- und Europawahlen formiert hat, aber eben auch vor allen Dingen mit Blick auf die Landtagswahlen nach wie vor aktiv ist. Ein sehr anschauliches Beispiel für starken zivilgesellschaftlichen Protest gegen das Erstarken von rechten und antidemokratischen Kräften ist das Bündnis Nordhausen zusammen. Zu der Vorstellung der Thüringer Zustände war auch Silvia Speer als eine Aktive aus dem Bündnis dabei. Und warum sich das Bündnis gefunden hat und wie es so erfolgreich sein konnte, das beschreibt Silvia Speer.
Ich nehme Sie kurz mit auf eine Zeitreise. Wir befinden uns im Herbst 2023. In Nordhausen stehen OberbürgermeisterInnenwahlen an. Für den 10. September haben sich 5 Männer und eine Frau für die Oberbürgermeisterschaft zur Kandidatur aufgestellt. Und am 10. September die Auszählung nach 18 Uhr brachte das Ergebnis, dass der AfD-Kandidat mit 42% der Stimmen als erste Person die Liste anführte. Und die zweite, also der zweite Platz sozusagen, ging an den amtierenden Oberbürgermeister Kai Buchmann. Aber der Abstand war gewaltig. Das heißt, 2 Männer traten in der Stichwahl gegeneinander an. Der 10. September ließ uns sozusagen wie ein Schock hat er uns irgendwie erwischt, und wir haben aber nicht diese Situation in Starre irgendwie verbracht, sondern es ging sofort los. Also in dem Moment, wo wir die Wahlergebnisse vor Augen hatten, hat sich sofort eine Riesengruppe von engagierten Personen aufgemacht, hat sich in sozialen Netzwerken zusammengeschlossen und tatsächlich ist es uns gelungen, in den 14 Tagen, die bis zum Stichwahltermin vor uns lagen, alles zu mobilisieren, was wir finden konnten im zivilgesellschaftlichen Bereich. Das Bündnis wurde von Anfang an unterstützt von Einrichtungen der Zivilgesellschaft, soziale Einrichtungen, Kirchen waren dabei, parteiübergreifend, Stadtratsmitglieder sind dabei gewesen. Es waren private Personen, es waren Menschen aus nah und fern. Und wir haben die 2 Wochen genutzt und uns damit auseinandergesetzt, wie wollen wir uns stärken und wie wollen wir es schaffen, die sogenannte blaue Welle, die wir ja in Sonneberg irgendwie schon das erste Mal erlebt haben. Wir möchten hier in Nordhausen nicht den ersten deutschlandweiten Oberbürgermeister der AfD haben. Wie können wir das verhindern? Das ist uns gelungen, indem jede einzelne Person von mehreren hundert, die wir gewesen sind, das in das Bündnis reingegeben hat, was sie reingeben konnte. Ja, also wir haben uns nicht darauf verständigt und haben gesagt, also wir wollen jetzt hier ganz große Dinge tun, sondern jede einzelne Person hat ihren Beitrag geleistet, sei es, indem sie von fern ihre Eltern und Großeltern, die noch in Nordhausen gewohnt haben, aufgefordert haben, bitte geht zur Wahl, sei es mit Texten, sei es mit der Formulierung der Nordhäuser Erklärung, die wir online gestellt haben, die hat innerhalb kürzester Zeit fast 4.500 Unterzeichnende gefunden. Die Engagementwelle, so will ich sie mal nennen, war überragend und 14 Tage haben wenige von uns geschlafen. Wir haben 14 Tage lang gemeinsam die Stärke des Zusammenseins und des Zusammenhalts auch genutzt und haben uns damit beflügelt, will man eher sagen.
All das Engagement, das Silvia Speer hier gerade beschrieben hat, vom Bündnis Nordhausen zusammen, das hat sich auch gelohnt. Denn der parteilose Kandidat hat sich schließlich ja gegen den AfD-Kandidaten durchsetzen können und er hat die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Und das hat nicht nur die Leute vor Ort gefreut, sondern eben auch überregionale und teils auch internationale Presse auf den Plan gerufen. Aber auch nach den Oberbürgermeisterwahlen ist das Bündnis nach wie vor aktiv. Es organisiert Veranstaltungen, vernetzt sich mit anderen Initiativen aus der Region und wächst und wächst und wächst, wie Silvia Speer weiter erläutert.
Die Kommunalwahlen spiegeln das leider nicht wider. Die Fraktion der AfD ist sehr gewachsen. Dafür sind aber auch parteilose zivilgesellschaftliche Bündnisse in die Stadtrats- und Landkreisfraktionen eingezogen. Was schließen wir daraus? Ein kleines, ganz kurzes Fazit: zivilgesellschaftliches Engagement über Partei-, Konfessions- und Zugehörigkeitsgrenzen ist die Stärke, die wir als Gesellschaft gegen das, was uns blühen würde, wenn wir das nicht tun, fördern und stärken sollen. Zusammenhalt hilft. Das kann ich nur so weitergeben.
Neben dem zivilgesellschaftlichen Engagement wird in den Thüringer Zuständen auch ein Blick auf die Situation derer geworfen, die von Rassismus, Antisemitismus, Hass und Hetze betroffen sind. Und hier muss ganz klar festgehalten werden, dass sich die Situation in Thüringen im vergangenen Jahr weiter zugespitzt hat. Die Beratungsstelle für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt ESRA, die hat ja vor kurzem auch erst ihre Jahresstatistik vorgestellt. Wir haben im Programm von Radio Frei auch darüber berichtet und Franz Zobel, Projektleiter bei ESRA, hebt in diesem Zusammenhang nochmal Folgendes hervor.
3 wichtige Erkenntnisse können aus der erzogen werden. Zum einen, dass rechte, rassistische und antisemitische Gewalt im vergangenen Jahr mit 147 registrierten Fällen auch 2023 auf dem Höchststand der letzten Jahre in Thüringen bleibt. Zweitens, dass Rassismus wie die Jahre zuvor Haupttatmotivation ist, wovon Dutzende Kinder und Jugendliche betroffen waren. Und drittens, dass im Landkreis Sonneberg es im vergangenen Jahr einen massiven Anstieg rechter Angriffe gab, womit dieser erstmals als Hotspot rechtsmotivierter Gewalt im unabhängigen Monitoring von ESRA gilt.
Auch rund um die Kommunal- und Europawahl hat sich gezeigt, dass Gewalt gegen PolitikerInnen und deren UnterstützerInnen zu einer besorgniserregenden Normalität geworden sind. Aber nicht nur PolitikerInnen sind Betroffene rechter Gewalt, sondern nach wie vor auch Geflüchtete und als in Anführungsstrichen fremd markierte Personen.
Die starke Normalisierung von Rassismus hat sich im sogenannten Sylt-Song-Skandal gezeigt, der seitdem eine enorme Verbreitung erfährt und in Suhl dazu geführt hat, dass das weiße deutsche Sicherheitspersonal, welches für den Schutz von mehr als 1000 Geflüchteten verantwortlich ist, über Stunden die rassistische Version des Partyhits L'amour toujours brüllte und die migrantischen Kollegen, die das problematisierten und zur Anzeige brachen, jetzt auf verschiedenen Ebenen unter massivem Druck stehen. Der Grund für diese weitere Eskalation liegt in einer gesellschaftlichen Stimmung, durch die sich rechte GewalttäterInnen legitimiert fühlen. Diese sehen sich als VollstreckerInnen eines vermeintlichen Volkswillens. Das ist ein qualitativer Befund aus über 25-jähriger Erfahrung professioneller, fachspezifischer Gewaltopferberatung, der durch die hohen Zustimmungswerte und Wahlerfolge der rechtsextremen AfD seit dem letzten Jahr nochmal eine neue Dimension erreicht hat.
Wie nun gegen all diese Tendenzen vorgegangen werden muss, das ist für ESRA-Mitarbeiter Zobel und auch die anderen VertreterInnen bei dieser Pressekonferenz ganz klar.
Die Verantwortlichen in Politik und Behörden müssen jetzt endlich auf diese extrem prekäre Sicherheitslage reagieren. Die Antwort kann nicht sein, die rassistische Stimmungsmache der AfD noch zu befeuern bzw. zu legitimieren. Wahlaufrufe und Großdemonstrationen in Köln, Hamburg oder Berlin reichen nicht aus. Wie wir gerade gehört haben, ist die Bekämpfung des Rechtsextremismus lokal und kleinteilige Arbeit, die gefördert werden muss und in den Haushaltsverhandlungen im Bund endlich eine Ansage braucht, dass Demokratiearbeit an dieser Stelle ausgebaut werden muss. Nichts anderes braucht es. Und es braucht konkrete Maßnahmen, die AntidemokratInnen und die extreme Rechte in ihrer Einflussnahme begrenzen und die Betroffenen schützt. Es geht hier letztlich um die historische Herausforderung, die Demokratie und die durch das Grundgesetz garantierte Menschenwürde zu verteidigen.
Soweit Franz Zobel bei der Vorstellung der Publikation Thüringer Zustände 2023 bei der Pressekonferenz vergangenen Montag. Und neben all dem, was jetzt gerade schon angesprochen wurde, werden in den insgesamt 10 Beiträgen innerhalb dieser Publikation auch noch weitere Themen verhandelt. Hierzu zählen unter anderem die Explosion antisemitischer Vorfallszahlen nach dem Massaker der Hamas, dann aber auch das sogenannte Feindbild links, Kontinuitäten antilinker Gewalt, heißt da ein Kapitel, oder eben auch Raus aufs Land, Ausbau der Antidiskriminierungsberatung in Thüringen. Herausgegeben werden die Thüringer Zustände von ESRA, der Beratung für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, von MOBIT, der mobilen Beratung in Thüringen, vom COMREX, dem Zentrum für Rechtsextremismusforschung, Demokratiebildung und gesellschaftliche Integration der Friedrich-Schiller-Uni Jena und dem Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft.
Sie hören Radio Lora und die Sendung Freie Radios. Und der Beitrag war über Rechtsextremismus und der wird zunehmend zu einem Problem. Zu diesen und weiteren Ergebnissen kommen die Herausgeberinnen der am vergangenen Montag veröffentlichten Thüringer Zustände 2023. Und Radio Frei berichtete von der Pressekonferenz.
Das Große bleibt groß nicht und klein nicht das Kleine. Die Nacht hat 12 Stunden, dann kommt schon der Tag. Bert Brecht.
Lora München, das freie Radio.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf der UKW-Frequenz 92,4 und fast rund um die Uhr auf DAB+. Und Vollzeit im Internet.
Sie haben eingeschaltet die Sendung Freie Radios auf Lora München. Und der nächste Beitrag ist von Radio Korax aus Halle übernommen. Er trägt den Titel Hamburg unverhüllt, ein Stadtspaziergang mit kritischen Perspektiven. Beim ersten Streifzug durch eine neue Stadt bleibt oft das Wesentliche natürlich verborgen. Die wahren Geschichten und sozialpolitischen Realitäten, die die Augen öffnen und zum Nachdenken anregen. Ein paar Menschen der tagesaktuellen Redaktion von Korax waren jenseits der gängigen Touristenpfade in Hamburg unterwegs. Ronny Rotze vom Freien Senderkombinat Hamburg. Haben Ihre kritischen Perspektiven auf verschiedene Orte in der Stadt Hamburg geteilt und historische Einblicke in Stadtteilbewegungen, Gewerkschaftsbewegungen, Piraterie, Hanseismus und vieles mehr aufgedeckt. Die Tour beginnt im Gängeviertel, einer kleinen bunten Insel aus Backsteingebäuden, wo sich unter anderem das FSK-Radio befindet, umringt von postmodernen Büropalästen. Die Tour beginnt im Gängeviertel, einer kleinen bunten Insel aus Backsteingebäuden, wo sich unter anderem das FSK-Radio befindet, umringt von postmodernen Büropalästen. Radio Korax aus Halle hat diesen Beitrag am 4.7. gesendet.
Das hier ist die Fabrik im Gängeviertel. Das Gängeviertel besteht aus 13 Gebäuden insgesamt und wurde im Jahr 2003 über ein Wochenende hinweg besetzt mit so einer Kunstbesetzung. Also über 200 Leute in einer wilden Mischung aus Kunst und Aktivismus haben sich quasi zusammengefunden und das hier besetzt. Erstmal mit einer Ausstellung und dann aber gesagt, wir bleiben. Also auch strategisch wurde bei dieser Besetzung von Anfang an darauf gesetzt, nicht zu sagen, es ist eine Hausbesetzung, wir sind Autonome und so weiter, weil das auch in der Geschichte von Hamburg kompliziert geworden war, strategisch weiter so zu argumentieren, weil es quasi die Hamburger Linie gibt, was Hausbesetzungsräumungen anbelangt, die sich dann deutschlandweit etabliert hat, nämlich möglichst innerhalb der ersten 24 Stunden, egal wie rechtmäßig das ist, die BesetzerInnen aus dem Haus rauswerfen. So. Und in der Hinsicht war das Gängeviertel ein erster Erfolg seit langer Zeit. Die Besetzung wurde dann so eine richtige Instandbesetzung. Also eins muss ich vorstellen, die Häuser hier waren an den Dächern aufgerissen, damit es reinregnet. Die Firma, der das gehört hatte, hatte eigentlich die Absicht, die Häuser verfallen zu lassen, um dann sie abreißen zu müssen, in Anführungs- und Schlusszeichen, und dann so was Schönes hinzubauen, wie es um uns rum steht. Also meterhohe Glaskästen in klassischem Etz-Stil. Genau. Und nochmal zurück zu dem. Und das ist jetzt so, dass es dann von der Stadt gekauft wurde. Und es gibt eine Gängeviertelgenossenschaft, die hat einen Erbbaurechtsvertrag. Und saniert wird das Ganze mit verschiedenen Fördermitteln von verschiedenen Seiten. Und eins kann eben auch Genossenschaftsanteile erwerben, um das Gesamtprojekt zu unterstützen. Es gibt hier extrem verschiedene politische und kulturell aktive Gruppen, die die Räume nutzen und beleben. Es gibt ein Kneipenkollektiv, einen Konzertraum, eine Druckerei, das FSK, also wir als Freies Senderkombinat sind hier. Es gibt das Amagi-Restaurant, es gibt einen Sportraum, es gibt die Fotofabrik, es gibt einen Seminarraum. Es gibt das Fakir Sex Shop Kollektiv, es gibt ein veganes Café, es gibt ungefähr 4 Ausstellungsräume und jetzt neu in dem neu renovierten Haus hier an der Speckstraße gibt es jetzt auch noch ein Riso-Druck-Kollektiv und verschiedene Politgruppen benutzen verschiedene Räumlichkeiten, um sich zu treffen. Und gleichzeitig gibt es aber auch sehr viele Leute, die hier wohnen, zur Miete. Das ist auch so ein ewiges Hin und Her zwischen: Wie positioniert sich das Gängeviertel politisch, zu dem es intern sehr viele Debatten gibt und was auch quasi die Spannung dieser Struktur ausmacht, dieses Projekts, was sich eben von Anfang an ganz klar abgegrenzt hat von bestimmten in Hamburg bekannten linksradikalen Positionen und Ästhetiken, gleichzeitig damit in Solidarität steht und auch auf die Solidarität von der Szene angewiesen ist, um existieren zu können, und andererseits wiederum eben versucht, auch breiter in eine Bürgerlichkeit reinzuwirken.
Das eigentliche Gängeviertel, wie wir das heute kennen, sind die 13 Häuser, die wir jetzt um uns haben. Also die Fabrik, die Riegel drumherum und sozusagen dann noch eine Straße drumherum. Genau, aber in der Stadt Hamburg, die war in der Gesamtheit von ganz vielen Gängevierteln bevölkert. Und das ist sozusagen auch der künstlerische Ansatz gewesen, zu sagen, okay, das ist der letzte Überbleibsel der Gängeviertel, wie wir sie aus dem 19. Jahrhundert kennen, in dieser Stadt. Und das wollen wir bewahren. Deswegen wurde unter anderem auch eben dieses Gängeviertel besetzt. Was man jetzt heute unter dem Gängeviertel bekommt, ist ein kleiner Ausschnitt dessen, was früher vom Hafen bis Altona und von Rothenburgsort bis Blankenese konstant mit kleinen Sträßchen Gassen durchzogen war, wo eben keine Pferdefuhrwerke durchgepasst haben, sondern eben nur, genau, es gab kleine Gänge. Sehen wir vielleicht gleich auch noch so einen, wenn wir bei Michi vorbeigehen, da gibt es noch so Überbleibsel, wo immer noch so ein Gang oder so übrig ist. Da kann man noch erahnen, wie das mal gewesen ist. Aber so in der Gesamtheit, in dem Verbund, ist das der Rest, der noch übrig ist hier. Wenn man sich jetzt hier umguckt, ich weiß nicht, ihr seid hier gestern ja auch abends irgendwie noch da gewesen. Dieses Viertel ist abends tot. Hier gibt es kein Leben. Ja, und man muss sich auch vorstellen, dieses Viertel sollte hier abgerissen werden. Und das sind jetzt auch keine No-Name-Firmen, die dann hier einziehen. Ne? Also direkt gegenüber sehen wir in den oberen Stockwerken hat Shell ihre Büros. Ja, in dem Gebäude einmal links von uns sitzt halt die Deutschland-Niederlassung von Google. Wo die, gehen wir noch dran vorbei. Genau, also es sind schon namhafte Firmen, die man kennt, die halt hier dann ihre Büros beziehen und einfach genug Geld haben, diese auch leer stehen zu lassen. Ja? Und gerade so in den letzten 5 Jahren ist das halt auch noch mehr zutage gekommen, dass teilweise nicht mal mittags hier mehr was los ist, weil diese Büros einfach nicht benutzt werden, sondern halt leer stehen so.
Also alles, was in Hamburg jemals erhalten wurde, wurde erkämpft. Also es ist wirklich so...
Also der Rest wurde grundsätzlich kommerzialisiert.
Ja, und halt kaputt gemacht und neue Gebäude aufgebaut und so. Es ist schon richtig doll.
Naja, ein ganz Horn ist halt zerbombt worden. Also das sind eben die ehemaligen Arbeiterviertel, die Hafenviertel, die gezielt zerbombt worden sind. Natürlich ist nicht Blankenese zerbombt worden, sondern da, wo viele Leute gewohnt haben und wo die Arbeitskräfte saßen. Und dann eben nach dem Krieg wurden einfach Schneisen für die besagten Autostädte durch die Stadt gezogen. Und es gibt Fotografien, wo die Seitenstraßen sind zugemauert worden wegen Seuchengefahr, weil die Leichen halt in den Luftschutzkellern eingeschlossen waren.
Ja, wenn man jetzt so an die Gebäude denkt und man sich umguckt, sieht man viele, wo man denkt, okay, das sind alte Gebäude. Aber ich sag mal, das ist der typische hanseatische Schick. Man hat das Gebäude abgerissen in seiner Gesamtheit und die Fassade stehen gelassen. Dahinter ein neues Gebäude gebaut und tut jetzt so, als seien die Gebäude irgendwie historisch noch wertvoll, obwohl nur noch die Fassade stehen gelassen wurde.
Ja, wir gehen hier links jetzt einfach schnell. Hier unten seht ihr das neu renovierte Axel Springer Haus. Falls ihr euch je gefragt habt, wo das steht, das ist es.
Genau, man sieht rechts das Axel-Springer-Haus und wenn man weiter guckt, dort wo die Glocke auf dem Gebäude ist, das ist die ehemalige Oberpolizeidirektion und das ehemalige Gestapo-Hauptquartier. Da gab es auch große Diskussionen, als das renoviert wurde, dass da halt so ein Gedächtnisraum oder so reinkommen soll. Das wurde dann kurzzeitig auch getan. Mittlerweile ist es kostenpflichtig und man kann sozusagen nur den Keller besichtigen mit irgendwie 2-3 Räumlichkeiten für irgendwie 10 Euro. Und aus dem Gedenkort, ehemalige Oberpolizeidirektion,
Gestapo-Hauptquartier,
ist eben leider nicht mehr viel übrig geblieben.
Genau. Ja. Und in diesem Gestapo-Hauptquartier wurden auf jeden Fall zahlreiche, vor allem politische Gefangene, gehalten. Also im Nationalsozialismus wurden vor allem politische Gefangene gehalten und gefoltert. Und da gab es auf jeden Fall, als das renoviert wurde, super viel Demos dagegen. Weil es ist jetzt einfach so ein Ekel-Luxus-Palast. Und es ist halt auch, wenn man sich die architektonischen Besonderheiten anguckt, wurde das extrem schamlos gemacht, weil es gibt so metallene Inschriften über Toreingängen, auf denen Dinge stehen, was halt 1:1 an so eine KZ-Ästhetik erinnert. Also die Stadtplanung in Hamburg ist einfach the worst.
Das ist sozusagen typisch für Hamburg, ne? Dass unten Lagerhäuser waren. Und dann oben drüber die Geschäftsräume der eigentlichen Kontorhausbesitzer, die dann da meist auch gelebt haben. Die Kanäle gehen meistens, beziehungsweise gingen lange Zeit, eben nur bis so 200 Meter hinter uns in die Neustadt rein. Und die Kontorhäuser, die hier gebaut wurden, die sind dann sozusagen neuer entstanden. Hier kommt dann auch relativ viel aus der Kolonialzeit schon. Das sind dann schon auch noch klassische Kontorhäuser, die aber nicht mehr als Lagerhäuser genutzt wurden, sondern reine Geschäftshäuser dann waren. Und hier stehen wir vom Hildebrandhaus, wo auch bis heute in den oberen Etagen noch die Unternehmen verortet sind, die damals eben Kolonialwarenhandel betrieben haben. Ich habe hier eine Zeit lang so Obst und Gemüse ausgefahren, Und dann geht man in diese Häuser rein, fährt in die oberen Stockwerke. Ja, es ist wirklich enorm beeindruckend, um es mal jetzt neutral zu formulieren, was für Fahnen da teilweise hängen, was für Unternehmen da noch sitzen. Und
Fahnen
da hängen. Ja, es gibt durchaus einen Militarierhandel in diesem Haus, oben rechts. Wenn man da reinkommt, hängt da durchaus auch mal eine Hakenkreuzfahne rum, weil es halt einfach Militarierhandel ist, ne? Und historisch bedeutsam, dann kann man die durchaus auch mal ausstellen. Genau, also hier sitzt das Hamburger Geld tief und auch breit. Das Fleet hinter uns, das Rathausfleet, das ist die Verbindung für Segelboote und kleinere Boote in die Alster, also die Binnenalster vor uns und die Außenalster dann weiter. Aber wirklich, ich sag mal, wirtschaftlich genutzt wird das nicht mehr, sondern es ist rein ja, Freizeitzwecke oder eben für Arbeitsboote, um die Alster und so in Stand zu halten. Aber wirtschaftlich ist es nicht mehr bedeutsam. Ja, also der gesamte Hafen, wie wir ihn kennen, der ist sozusagen südlich der Elbe. Und die ganze Wirtschaftskraft wird auch da gemacht. Und alles, was wir jetzt nördlich der Elbe sehen, das ist alles mehr oder weniger historisch. Wirklich wirtschaftlich bedeutsam ist es nicht mehr. Ne?
Das gucken wir
mal. Genau. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt links weiter. Dann kommen wir auf den Rathausmarkt. Und von da aus dann Richtung Elbe. Ja?
Ja, hier sehen wir das Hamburger Rathaus.
Ja. Schön. Ja, viel muss man dazu auch nicht sagen.
Das ist ein sehr bescheidener Bau.
Ja, ja. Also überhaupt nicht prunkig. Schön zurückhaltend, macht direkt einen demokratischen Eindruck.
Ja, und also auch was da drin ist. Ne? Also es gibt unter anderem einen Saal, der halt von Jugendlichen geschnitzt wurde in jahrelanger Kleinarbeit. Und teilweise sieht man heute noch rote Stains auf dem Holz, weil es damals keine einfache Arbeit war, so Holzschnitzarbeiten in Mooreiche zu machen. Das ist schon schwierig. Und ja, heute wird man das wahrscheinlich nicht mehr so offensichtlich kundtun. Damals war das ein Statussymbol, zu sagen, okay, dass das da so war. Genau, und hier rechts sehen wir die ehemalige Reichsbank mit der Pride-Flagge oben drauf, was schon auch eine, ich würde sagen, es repräsentiert den hanseatischen Flair ganz gut. Ja, einfach auch Widersprüche auszuhalten und einfach weiterzumachen wie bisher und sich nach außen hin aber dann schon auch so zu geben, als sei man ein bisschen progressiv. Genau, und hinter dem Rathaus kommen wir gleich auch noch vorbei, ist auch noch die Handelskammer direkt angeschlossen, also ein Gebäude, das Rathaus und die Handelskammer. Ja, was sozusagen auch widerspiegelt, okay, wie die Stadt sich selber sieht. Ja, also das Wichtige ist halt das Rathaus und der Handel und der Rest kommt dann hinterher. Ne?
Ich finde es so krass bei Hamburg, wie sauber und reich einfach alles die ganze Zeit wirkt und so ein bisschen glänzt. Wie einfach alles die ganze Zeit geputzt, ne?
Ja.
Diese Stadt ist irgendwie einfach so ein Schaukasten.
Alles Stein, wenig Grün irgendwie.
Ja, und wenn du jetzt hier ein Eis fallen lassen würdest, müsstest du sofort wegräumen, weil es einfach sich falsch anfühlt.
Genau, wir sind jetzt am Domplatz. Dieser grüne Platz mit den ganzen Jubis oben drauf. Das ist der Domplatz. Und das ist sozusagen der Ursprung dieser Stadt. Da ist sozusagen die erste Siedlung gestanden. Die ersten Palisaden drumherum, das war an diesem Ort. Da fragt man sich, okay, warum denn nicht direkt an der Elbe? Das liegt einfach daran, dass halt früher die Elbe nicht unten weiter floss, sondern eben hier direkt vorbei. Ja, also wenn wir linker Hand gucken und an dieser Kirche vorbei, ist da direkt die Alster. Hier floss sozusagen direkt die Elbe vorbei und man konnte hier direkt anlegen, Handel treiben. Genau, das war sozusagen der Ursprung dieser Stadt. Die Stadt ist ja nicht so alt wie viele andere jetzt, sondern noch relativ jung. Hier sehen wir auch eine der fünf Hauptkirchen dieser Stadt. An der anderen sind wir ja schon vorbeigelaufen. Genau, das ist sozusagen der Kern Hamburgs. Deswegen sehen wir auch drumherum relativ viele alte Gebäude. Und wenn wir hier die Domstraße runtergucken, rechter Hand zwischen diesen Bäumen durch, da stand früher die alte Börse, die haben sie jetzt abgerissen. Direkt dahinter Versicherungsgesellschaften, die hauptsächlich ja, Schiffsversicherung angeboten haben. Ja, also ab so Mitte des 18. Jahrhunderts war es nicht mehr en vogue, selber Schiffe zu finanzieren, wenn die verlustig gegangen sind, dann damit zu leben, sondern man hat eben Schiffsversicherung abgeschlossen und damit ist diese Stadt auch groß geworden. Ja, also Versicherung anzubieten für ganz viele Schiffe und eben gegen einen mehr oder weniger geringen Prozentsatz der Ladung diese Schiffe zu versichern und auch, so, wenn ein Schiff verlustig gegangen ist, dafür Ersatz zu leisten. Und deswegen stand eben auch die alte Börse da, weil das Versicherungsbusiness und das Börsenbusiness war ja früher sozusagen eins. Das war nicht zu trennen. Genau. Ob man jetzt einen Anteil an einem Schiff gezeichnet hat oder ein Schiff versichert hat, ist finanziell Jacke wie Hose gewesen. Ne? Zur Römerzeit gab es die Stadt noch nicht.
ich glaube, es ist so 800 nach Christi, also um den Dreh. Müsste ich jetzt auch googeln, muss ich ganz ehrlich gestehen. Relativ lange Zeit war die Stadt auch klein, ne? Und erst mit König Barbarossa hat die Stadt eigene Handelsrechte bekommen und konnte als freie Stadt agieren. Es gibt irgendwo in der Ausstellung auch noch dieses Dokument mit einer Unterschrift von Barbarossa, wo drin steht hier, wir garantieren dieser Stadt zinsfrei eigenen Handel treiben zu können, ohne eben Steuern abgeben zu müssen. Das Dokument ist kompletter Bullshit, hat die Stadt gefälscht, ne? Also stimmt überhaupt nicht, der hat das nie unterschrieben. Aber ab da war das halt so. Finde ich auch based. Ne? Ja, kann man mal machen. Das war zu einer Zeit, als die Hanse im Aufwind war und im gesamten Ostseeraum und auch ein bisschen im Nordseeraum Verbreitung gefunden hat. Ja, hauptsächlich mit dem Handel mit Lebensmitteln und Baugütern in dem Fall. Genau, also dass es hier jetzt im Umkreis nur sehr wenige U-Bahn-Stationen gibt, liegt auch daran, dass es halt wirklich schwierig ist, U-Bahn-Stationen zu bauen. Ja? Und die ersten Linien Anfang des 20. Jahrhunderts, die hier gebaut wurden, wurden auch als Hochbahnen gebaut. Sehen wir nachher auch noch, weil es eben viel, viel einfacher war, ein bisschen Stahl in den Boden zu stampfen und eben da drauf eine Bahn fahren zu lassen, anstatt eben Tunnel zu bohren und die U-Bahn zu vergraben. Ne? Eine der wenigen Städte, wo U-Bahn auch unabhängige Bahn bedeutet und nicht Untergrundbahn, weil sie eben unabhängig vom restlichen Schienennetz funktioniert hat.
Jetzt hier werden wir über diese Brücke gehen. Dahinter liegt eben die Hamburger Speicherstadt. Du hast es auch schon angemerkt, hier ist auch das Deutsche Zollmuseum und so weiter. Und es sieht alles richtig pretty aus, aber ich finde es sehr bezeichnend, welche zwei Statuen hier den Eingang zu der Speicherstadt über diese Brücke framen. Nämlich sind es links Kolumbus und rechts Vasco da Gama. Auch allgemein bekannt als die zwei Leute, die sehr viel damit zu tun haben, dass Kolonialismus in dem Ausmaß gestartet werden konnte, wie er es ist. Vor allem in Abya-Yala. Und es gibt auch jedes Jahr zu zwei Terminen eigentlich Demos bei diesen Statuen. Und die Statuen sind generell nicht gern gesehen und werden auch immer mal wieder kritisiert oder angegriffen von verschiedenen emanzipatorischen, antikolonialen Netzwerken und Personen. Und trotzdem lässt die Stadt Hamburg natürlich, hält daran fest, eben sich auch auf Kolumbus und Vasco da Gama weiterhin positiv beziehen zu wollen, was eben auch sehr viel mit diesem Handels- und kolonialen Erbe natürlich zu tun hat.
Das ist, ja. ist auch kein Zufall, dass sie genau hier stehen, am Eingang zur Speicherstadt. Um das ein bisschen besser zu verstehen, ist es vielleicht wichtig zu wissen, wo kommt eigentlich diese Speicherstadt her. Ja? 1880 oder so wurde die gebaut und davor gab es hier ganz viele kleine Arbeiterhäuser, die eigentlich natürlich illegal errichtet wurden, aber wo halt Tausende von ArbeiterInnen gewohnt haben, die in den nahen Hafenbetrieben sozusagen jetzt ein bisschen westlich von uns gearbeitet haben. Und dann gab es eben die Idee einer Speicherstadt, ja, also sozusagen Kontorhäuser moderner Prägung, ja, also die ersten Häuser, die mit elektrischem Strom versorgt waren und dadurch 24 Stunden beschickbar waren. Ja? Also du konntest halt löschen und laden 24 Stunden am Tag, was vorher immer nur bei Tageslicht ging. Und das waren eben die ersten, die elektrisches Licht hatten und relativ moderne Ausprägungen. Aber die haben eben auch Tausende von sogenannten Wanderarbeitern, wie man sie damals nannte, vertrieben, ohne irgendwelche Kompensationsleistungen, sondern eher nach dem Motto, so ja, verschwindet mal jetzt eher heute als morgen. Ja, das ist symbolhaft dafür, wie die Stadt Hamburg damit umgeht. Ja, auch heute gibt es im Hafen Bestrebungen, künstlerische oder soziale Einrichtungen zu erhalten oder weiterzuführen. Und die ehemalige Hafenbehörde, die HPA, die Hamburg Port Authority, auch bezeichnender Name, setzt eben nur darauf, die Wirtschaft im Hafen zu fördern und alles andere ist ihnen egal. Ja? Also da wird auch nicht argumentiert, warum das jetzt nicht wichtig ist, sondern es wird gesagt, dass der Hafen, der ist wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung und für die Identität dieser Stadt Hamburg. Und damit ist das Gespräch dann beendet. Ja? Also mehr wird da dann auch nicht drauf eingegangen. Man muss leider auch sagen, das reicht auch für einen Großteil der Stadtbevölkerung aus als Grund und es wird akzeptiert. Ja? Also es wird dann nicht nochmal nachgefragt oder so, sondern ja, dann ist das wohl wichtig für den Hafenbetrieb. Damit ist das Gespräch zu Ende. Genau. Ja, diese Selbstbezeichnung als Hanseaten darf man nicht zu gering schätzen. So. Das ist für viele Leute, gerade in den besseren Stadtteilen, identitär. Ja? Hanseaten zu sein. Helmut Schmidt hat bis zu seinem Lebensende keinen einzigen Preis angenommen, weil sich das für einen Hanseaten nicht gehört. Ja? Also es ist super lächerlich natürlich, Aber sozusagen innerhalb dieser Stadtgesellschaft ist es schon auch wichtig, diese Positionierung zu verstehen und zu merken, dass da viel hintersteht, vor allem viel Geld.
Weil dazu kommt noch, dass der Hafen an Bedeutung verliert und eben die Stadt Hamburg jetzt zum ersten Mal Anteile des Hafens an Maersk, eine der größten Reedereien, verkauft hat. Sonst war der Hafen immer Teil der Stadt und jetzt eben nicht mehr. Also es ist auch besonders, es ist ein Binnenhafen, der von Hochseeschiffen angefahren wird. Und es ergibt auch immer wieder Riesendiskussionen bei jeder Elbvertiefung, damit diese Schiffe hier überhaupt die Elbe hochkommen. Und eigentlich gibt es eben Projekte, Großprojekte in Bremen oder Bremerhaven als Ausgleich oder eben die viel besser gelegen wären. Aber die Stadt kämpft eben darum, weil es Identität ist und weil es, ich weiß gar nicht, wie viel Prozent der Wirtschaftsleistung noch über den Hafen laufen oder ob es nur noch Nostalgie ist tatsächlich.
Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent das wirklich noch ausmacht, aber es ist jährlich schwindend und es gibt keinen Grund mehr, einen Tiefwasserhafen so tief im Landesinneren zu betreiben. Außer wir wollen das halt so, weil es identitär für uns ist. Eine andere Begründung gibt es nicht. Und man merkt auch, dass es sozusagen auch für die Reedereien und für die Leute, die die Schiffe betreiben, gar nicht mehr attraktiv ist. Ja? Also es gibt kein einziges Schiff, was hier reinkommt, voll beladen oder leer, einen ganzen Cycle durchmacht. Ja? Also die gesamte Seeschifffahrt, die hält nochmal in Rotterdam oder sonst wo an, um nochmal ein paar Container aufzuladen oder abzuladen, weil dieser Hafen eben immer weiter an Bedeutung verliert und das auch richtig so ist.
Wir bewegen uns jetzt immer weiter Richtung Westen, ab diesem Punkt, und würden jetzt auch langsam von der Kolonial- und Herrschaftsgeschichte uns hinbewegen zu einem Perspektive der Geschichte des Widerstandes. Und Piraten! Eieieiei. Genau, Hamburg war nämlich auch immer eine sehr wichtige Stadt für PiratInnen und Piraten. Und das auch aus einem Grund, den ich so auch tendenziell ein bisschen eso finde, aber es war auf jeden Fall ein wichtiger Ort für sogenanntes Palais. Also, dass man sich in Hamburg getroffen hat, weil hier bestimmte Flüsse zusammengeflossen sind und weil es auch quasi in St. Pauli, was ja außerhalb der Stadtmauer Hamburgs lag, ein Neutral Ground gegeben war, um über Dinge sprechen zu können, über die man sonst auf dem Land nicht sprechen kann. Und eine berühmte piratische Person war Störtebeker. Und das hier ist die Katharinenkirche und wir stehen hier, weil hier auf dem Dach der Katharinenkirche ist das ganze Gold von Störtebeker. Das lagert da.
Ja, also es gibt natürlich um Störtebeker relativ viele Legenden, aber die, ich glaube, berühmteste muss erzählt werden, wenn man hier steht. Und zwar wurde auf dem großen Grasbrook, das ist dort, wo die Hafencity jetzt steht, also hinter der Speicherstadt noch, wurden eben die Leute geköpft damals. Und da wurde die gesamte Mannschaft von Störtebeker aufgereiht und Störtebeker wurde geköpft. Und es wurde sozusagen gesagt, alle Leute, an denen er noch ohne Kopf vorbeirennt, sind sozusagen freizusprechen und nur der Rest wird auch gehängt. So. Genau, und er soll wohl der Legende nach noch an ein Dutzend Männern vorbeigelaufen sein, bevor er dann eben endgültig umgekippt ist. Ja, hat man so zu lesen, wie man Legenden halt liest, ne? Würde ich mal sagen. Genau, aber das Gold, was hier eben auf der Katharinenkirche oben drauf ist, das sind sozusagen die beschlagnahmten Reichtümer von Störtebekers Flotte gewesen, die dann hier eben oben künstlerisch verarbeitet wurden. Es gibt sehr viel Seemannsgarn und sehr viele Geschichten mit fragwürdigem Wahrheitsgehalt. Und genau, die Stadt Hamburg ist sozusagen, dadurch, dass es eben eine freie Stadt war, frei im Anführungsstrichen natürlich, sozusagen ein neutral ground gewesen zwischen den ganzen Herzogtümern drumherum, hohe Gelder ausgesetzt hatten, weil von denen eben geklaut wurde. Und die Stadt Hamburg, die ihren Reichtum eben durch den Handel erreicht hat und nicht durch den Besitz von Schiffen, da gab es keine große Motivation, ja, der Seeräuberei Einhalt zu gebieten, sondern das war hauptsächlich an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Die Leute, die da eben ihre Pfründe hatten, die dem Einhalt gebieten wollten.
Hat nicht die Hanse auch eben als Seefahrer, also oder als Handelsgemeinschaft, Piraten gejagt und eben denen den Kampf angesagt?
Ja, voll. Aber die Hanse ist halt nicht die Stadt selber, ne? Also das sind schon eigene Entitäten gewesen, die sozusagen auch eigene Gelder verwaltet haben. Und natürlich kann man das nicht so wirklich trennen. Es gab Leute, die gleichzeitig Politiker und Hanse-Mitglieder waren. Genau, aber sozusagen der höhere Druck ging gar nicht von der Stadt selber aus, sondern eben von den drumherum liegenden Eignern der Schiffe, so, die eben nicht in der Stadt Hamburg dann verortet waren.
Ich weiß nicht, wie viel es auch damit zu tun hat, dass halt St. Pauli ja außerhalb der Stadtmauern gelegen hat. Also ab dem Moment, wo es die Stadtmauern gab, also in der Erzählung, die ich gehört habe, hat es eher damit zu tun, dass man halt auf St. Pauli quasi gefühlt so einen rechtsfreien Raum hatte, wo man so sich treffen konnte, was ja bis 2017 auf jeden Fall immer noch der Fall war. Also so, dass es auf jeden Fall dieses Gefühl gab von, man hat diesen Ort, wo man weiß, das ist so ein Ort, da laufen die Gesetze anders.
Zur Seeräuberei gibt es sehr viele Geschichten. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal weiter. Wir sollten uns ein bisschen ranhalten. Genau, also wir befinden uns hier am Nikolai-Fleet. Das ist einer der wenigen Flete. Flete habe ich ja eben schon erklärt, also so Stichkanäle von der Elbe. Hier sehen wir, es ist gerade kein Wasser da, sondern nur ein bisschen Schlick. Das heißt, die Elbe hat gerade eben Niedrigwasser und dementsprechend sind die Flete hier gerade auch nicht schiffbar. Es gibt andere Flete, die eingeschleust sind. Also wir gehen gleich im nächsten Kanal lang. Da ist eine Schleuse, der ist dadurch 24/7 befahrbar. Und hier an den Rändern sehen wir teilweise auch noch alte Kontorhäuser. Ja? Also relativ hohe Häuser, relativ eng, die eben von einer Familie betreut wurden, wo dann eben ja, geladen und gelöscht wurde. Hier hast du so einen Tidenhub von ein paar Metern. Ja? Also wenn jetzt Hochwasser ist, dann werden diese Container, die wir da sehen, die werden dann nochmal einfach 4 Meter weiter oben sich befinden.
Diese Brücken quasi auch so flexibel daran befestigt. Und die gehen dann quasi mit der Tide hoch und runter. Und je nachdem, wann eins sich eben auch da an den Landungsbrücken befindet, sieht man das halt auch. Ob man, je nachdem muss man manchmal ganz steil runtergehen oder man geht fast flach rüber.
Ist das automatisiert oder auf dem Wasserstand abgestimmt?
Nein, also das macht es ja von selber. Ja, okay. Also da ist keine Elektrik dran. Okay. Da ist ja, das schwimmt halt.
Okay. Analoge Technik.
Es schwimmt. Das Wasser macht es schwimmi.
Braucht keine Updates. Ja.
Archimedes hat das erfunden.
Water Dust.
Genau, und hier sehen wir noch diese Stahl-Duckdalben. Die sind ursprünglich aus Holz gewesen und dafür da gewesen, dass eben die Schiffe dort anlegen können und dann mit kleineren Schiffen sozusagen umgeladen wurde, damit man ganz bis an die Kontorhäuser rankommt. Und wenn wir jetzt gerade ausgucken, sehen wir auch noch einen Kran, so grün mit so 3 Rollen dran. Das ist so ein klassischer Ladekran gewesen, die auch in den Giebeln angebracht worden. Wenn wir ein Haus weiter gucken, ganz oben, sehen wir so eine grüne kupferfarbene Abdeckung. Dort guckt ein Balken aus dem Haus raus, wo eben so ein Kran früher dran war, um eben die Ladung hoch und runter zu kurbeln. Genau, und das ist diese Häuser, die hier stehen am Nikolai-Fleet, sind mit die letzten, die mehr oder weniger wahrheitsgemäß erhalten sind. Und alle anderen, wie wir auch weiter nach hinten sehen, sind schon ersetzt worden. Und es gab auch allerlei, also es waren nicht nur Kontorhäuser, sondern es gab eben auch entsprechende Manufakturen, die auch direkt am Wasser lagen, um eben direkt beschickt zu werden. Ne? Also so 300 Meter weiter des Fleet lang gab es zum Beispiel eine Brauerei, die dann mit dem Wasser aus dem Fleet eben Bier gebraut hat. Da hängt auch noch ein ikonisches Schild, dass bitte mittwochs und Samstag nicht ins Fleet zu scheißen ist, weil da wird Bier gebraut.
Ah, vielleicht ist das ist der Moment, wo ich jetzt über die Hamburger Cholera-Epidemie sprechen wollen würde. Es ist nämlich so, dass ja, als entdeckt wurde, dass Cholera existiert und dass sehr viele Leute an Cholera sterben, gab es 2 Erzählungen darüber, wo wir nochmal beim Thema Wissenschaft wären, wie Cholera funktioniert. Die Erzählung, die meisten Leute verstanden haben, war, man sollte nicht das Wasser trinken, in das man geschissen hat. Und eine andere Erzählung war, dass es mit Geistern zu tun hat, die im Wasser sind, je nachdem, wenn böse Menschen sich mit dem Wasser umgeben. Die Hamburger Hanseaten haben darauf bestanden, dass die 2. Erzählung wahr ist, weil sie sich nicht darum kümmern wollten, dass die Hamburger Stadtbevölkerung eigenes Trinkwasser kriegt, was getrennt ist vom Abwasser. Und so war in Hamburg Cholera sehr viel länger verbreitet als im Rest Deutschlands. Also auch nochmal, wie reiche Leute sich ihren Angestellten gegenüber verhalten. In Hamburg exemplarisch eine ganze Stadt in Geiselhaft der Cholera.
Radio Quad bei FSK in Hamburg. Das war ein Spaziergang jenseits der gängigen Touristenpfade in Hamburg. Unterwegs waren Menschen der tagesaktuellen Redaktion von Radio Korax aus Halle mit Kollegen vom Radiokombinat FSK aus Hamburg. Sie hören Radio Lora aus München mit der Sendung Freie Radios. Bitte beachten Sie den folgenden Jingle in eigener Sache. Vielen Dank.
Lora München auf der 92.4 ist die letzte verbliebene Stimme gegen den Medienmainstream in München. Jede Fördermitgliedschaft sichert die Unabhängigkeit des Senders. Mit deiner Mitgliedschaft unterstützt du ein Programm, das sich deutlich von kommerziellen Lokalradios und den Öffentlich-Rechtlichen abhebt. Also Mitglied werden. Mehr Infos unter www.lora924.de oder Telefon 480-2851. 480-2851. Freiheit hat ihren Preis.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und nun folgt der Vogel der Woche von Rudi Guricht, die Uferschwalbe. Rudi bezeichnet seinen Beitrag mit ein Sommermärchen. Listen and enjoy.
Vogel der Woche.
Jetzt ist ja für einige zumindest Urlaubszeit. Und das heißt, ich gebe Ihnen natürlich einen Urlaubstipp, so zum Juli-Start. Und wo fährt man so hin? Als Ostdeutscher fährt man ja an die Ostsee. Ich weiß ja nicht, wo Sie hinfahren, aber die Ostseeküste ist tatsächlich empfehlenswert, egal woher Sie jetzt kommen und wo Sie uns hier hören. Und jetzt ist natürlich die Ostseeküste, dadurch, dass es ja so ein Nationalpark am anderen ist, ne? Also diese Boddenlandschaft, Dars und dann Rügen und Hiddensee und hast du nicht gesehen. Und der Greifswalder Bodden und so weiter. Jede Menge Vögel auch an der Ostsee. Aber es geht mir um einen Vogel, den Sie tatsächlich auch in Ihrer Nachbarschaft sehen könnten. Wenn auch im Binnenland eher verhalten. Also, na, was heißt, verhalten ist eigentlich das falsche Wort. Es braucht, dieser Vogel braucht Steilwände. Der braucht so Wände, in die er, das ist eigentlich eine Sie, das sind Sie und ein Er jeweils, die eine Höhle graben. Und das muss also relativ leicht möglich sein. Das heißt, diese Steilwände sollten aus irgendwie lockeren, zum Beispiel an der Ostseeküste Kalk, ne? Also die Rügener Kreidefelsen. Sie wissen schon, die romantischen Bilder von Caspar David Friedrich und so. Aber die gibt es da natürlich auch mehr als nur diese ganz grandiosen auf Rügen bei Sassnitz oder so. Oder eben Sand oder so ganz lockere Abbrüche, wie sie zum Beispiel entstehen, wenn so Kiesgruben ausgehoben werden. Dann ist dieser Vogel ganz schnell dabei, mal schnell eine Kolonie zu gründen. So gerade geschehen im Süden von Halle wurde eine Kiesgrube erweitert und zack, waren 70 Brutpaare der Uferschwalbe da. Jetzt sind Schwalben ja eh so eine Art Sommersympathieträger, weil irgendwie immer luftig unterwegs und wenn sie dann so im Schwarm sind, was die Uferschwalben sehr schön und ganz dicht so machen, ist ein bisschen kleiner als die Rauchschwalbe, die Sie vielleicht kennen, so zierlicher auch und haben natürlich auch andere Geräusche, wenn sie dann so losfliegen. Und das sieht sehr schön aus, also sehr schwirrend, fast schon ein bisschen tropisch. Und dann haben sie eben da so eine neben der anderen Bruthöhle. Da ist so eine Wand schnell mal richtig durchlöchert. Und das ist natürlich ganz wunderbar zu sehen an diesen Steilküstenabbrüchen an der Ostsee. Das hat ja die Nordsee nicht, nicht wahr? Also, ach, Nordsee ist schon alles toll mit dem Wattenmeer, aber so diese wilde, wüste, karge, schroffe Ostseeküste, die ziehe ich tatsächlich vor. Nicht zuletzt wegen der unglaublich großen Kolonien von Uferschwalben. Also wenn Sie zum Beispiel mal auf dem Dars so an diese recht schmalen Küstenabbrüche vorgehen, bei Ahrenshoop beispielsweise, dann kann es schon mal sein, dass dort bis zu 1000 solcher Uferschwalben brüten. Und das fetzt total, wenn die dann so als Schwarm um einen, also wenn man da so ein bisschen zu nahe kommt, dann gibt das so einen Impuls, den ein Vogel aussendet. Und dann, zack. Gibt es dieses schöne Geräusch und dieses Durcheinander von Uferschwalben. Kann man auch zur Zugzeit manchmal hier im Binnenland sehen, in großen Schwärmen, wenn sie dann zum Beispiel im Schilf übernachten. Die sehen ein bisschen anders aus als die Mehlschwalben und die Rauchschwalben. Das sind so die beiden anderen Schwalbenarten, die es in Deutschland gibt. Eine Mehlschwalbe mit so einem weißen Fleck hinten und die Rauchschwalbe, die einen recht langen Schwanz und so eine schöne blau-schwarze Oberseite und dann so eine rostrote Kehle und sowas. Das ist bei der Uferschwalbe alles nicht der Fall. Die sieht eben aus wie da, wo sie wohnt. Sandfarben, möchte man meinen, oder Lehmfarben, passt eigentlich besser. Also die Oberseite so lehmbraun und die Unterseite so ein schmutziges irgendwie weiß und hat dann so einen dunklen Halsring und macht also nicht viel her, ne? So Aber trotzdem, so im Schwarm sieht sie sehr schön aus und ich mag sie unglaublich, weil sie so, wie die dann da so durcheinander fliegen. Das hat mich so ein bisschen erinnert an den Verkehr in Vietnam. Also wenn man da in Hanoi auf so eine Sieben-Straßen-Mündungskreuzung zusteuert, dann glaubt man überhaupt nicht, dass das irgendwie geht, was da passiert vor den eigenen Augen. So durcheinander strömen, ja, da kommen also aus 7 Straßen kommen so Autos an oder Autos eigentlich weniger, mehr Fahrräder und Mopeds vor allen Dingen. Und dann werden die einfach so ein bisschen langsamer und warten aber nicht, bis der jeweils Rechte oder sonst was da irgendwie fährt oder so kreisverkehrmäßig, sondern die fahren einfach durcheinander durch. Und dann geht das so, wird ein bisschen langsamer und dann so, und dann wird es wieder schneller. Und man denkt, das, was man sieht, ist nicht real. Und so ein bisschen so ist das bei den Uferschwalben. Wenn die da so losfliegen, denkt man, wie kann das denn sein, dass die nicht aneinander stoßen? Vollkommen verrückt, wo die doch in alle Richtungen fliegen und auch sehr wendig dann so mal schnell hier da lang und der einen da lang und der andere da lang. Also nicht wie die Stare, so im Pulk, sondern so kreuz und quer anarchisch und trotzdem stoßen die einfach nicht aneinander, weil das einfach tolle Schwalben sind, die Uferschwalben. Mein Vogel der Woche, ein wahrer Sommervogel, kommt recht spät und zieht dann im September auch schon wieder in die afrikanischen Winterquartiere. Also beeilen Sie sich und schönen Urlaub noch.
And now, ladies and gentlemen, another little letter from the Lonely Hearts Club. Tune in. Maybe you'll find the one you lost too on our little old radio show. Here's the first letter.
Meine Sendezeit geht nun leider zu Ende und ich muss mich von Ihnen verabschieden. Die nächste Sendung Freie Radios können Sie am nächsten Donnerstag um 20 Uhr hören. Am Mikrofon begrüßt Sie dann mein Kollege Hagen Kliemann. Bedanken möchte ich mich in der Technik für die tolle Unterstützung. Mein Name ist Dieter Setterle. Jetzt abschalten lohnt sich für Sie aber nicht, weil gleich nach den Programmhinweisen folgt die Sendung Das griechische Haus. Bleiben Sie Radio Lora treu.